geistliches Thema predigen. Und ich habe dem den Thema gegeben, Kriegsgeschrei. Weiß jemand, was das Bild im Hintergrund bedeuten könnte? Ist jetzt so eine ganz seltene Predigtillustration, ist aber tatsächlich aus einer illustrierten Bibel. Ja. Da höre ich Offenbarung und da höre ich sogar genauer apokalyptische Reiter. Genau, das sind sie. Das sind die vier apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung. Über die werde ich jetzt nicht direkt predigen, aber es hat schon wie etwas damit zu tun, also geht in diese Richtung. Und freut mich, dass ein paar Leute mir das erkannt haben. Ich hätte es auch nicht so leicht gefunden, das zu erkennen. Also man hat irgendwas mit Pferden zu tun und Reitern da drauf. Aber normalerweise predigt man ja relativ wenig über Pferde und Reiter. Und so kann ich auch verstehen, dass das jetzt nicht so unbedingt sofort erkannt worden ist. Mir ist was aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, als ich so Bibel gelesen habe und mich so mit einigen Sachen beschäftigt habe. Ist mir mal wieder klar geworden, also nicht zum ersten Mal natürlich, aber nochmal wieder jetzt ziemlich deutlich klar geworden, dass sowohl Jesus als auch die Apostel immer unheimlich situativ gepredigt haben. Also die meisten Predigten, die von Jesus überliefert worden sind, ist jetzt nicht so, wie dass er sich zurückgezogen hat und gebetet hat und dann sagte, okay Leute, Gott hat mir dieses oder jenes gesagt, sondern in der Regel war es eigentlich so, dass irgendjemand eine Frage gestellt hat, dass irgendwas passiert ist und er dann darauf Bezug genommen hat und gesagt hat, wie das aus Gottes Sicht zu bewerten ist, teilweise wie das aus dem Alten Testament genommen hat, Auslegungen geboten hat, also was ausgelegt hat. Also es hatte immer irgendwie so was Situatives dabei. Und es ist genau das Gleiche wie bei den Aposteln nachher auch. Und wie fast alles, was Paulus geschrieben hat, hatte damit zu tun, dass eine andere Gemeinde gesagt hat, hey, wie sieht's denn hiermit aus und damit? Und hat Paulus gesagt, okay, das ist irgendwie so und so und ihr müsst da irgendwie auf diese Weise mit umgehen. Und ich hatte es nochmal so ganz neu erreicht, als ich dann so über unsere modernen Gottesdienste nachgedacht habe. Und das ist jetzt hier nicht bloß irgendwie Jesus Freaks Remscheid, sondern das ist, glaube ich, echt fast global, also überall, wo Gottesdienste gefeiert werden, ist die Reihenfolge eigentlich total anders. In der Regel ist es so, wie dass der Pastor samstagabends die Krise kriegt und ihm einfällt, ach du liebe Zeit, ich muss morgen auf die Kanzel und habe da irgendwie was zu predigen. Und dann haben manche Perikopenreihen und wissen genau irgendwie von ihrem Bund vorgegeben, an welchem Sonntag was gepredigt wird. Und die haben es dann ziemlich gut. Und die anderen müssen halt dann schnell noch wieder drüber beten und, Herr, was kann ich denn irgendwie machen? Und dann bringt man ja meistens so eine Bibelexegese, irgendwie redet über die Dreieinigkeit und was sind die Sterne in der Hand Jesu in der Offenbarung und solche Sachen und versucht mir so die Bibel näher zu bringen. Aber es passiert unheimlich selten, dass man mal irgendwie Situationen aus dem Leben bespricht und darüber predigt, wie was einen denn gerade irgendwie so selber bewegt oder was irgendwie Leute in der Gemeinde bewegt. Und das hat, glaube ich, irgendwie so zur Folge, dass wir zwei Welten haben. Auf der einen Seite gibt es so diese Welt der ganzen Woche mit Arbeiten, mit Streiten in der Familie, mit Bibellesen, da sicherlich auch so ein bisschen dabei. Aber irgendwie so diese Welt, die einen permanent beschäftigt, die auf einen einströmt, irgendwie wo man Fernsehen guckt und sich darüber Gedanken macht, wo man sich mit irgendwas auseinandersetzen muss und damit darüber sich Gedanken macht. Und es gibt so diese fromme Welt dann, die so ein paar Stunden in der Woche stattfindet, wo man in Gottesdienst geht und der Kanzelrede des Pastors zuhört, nachher vielleicht noch irgendwie Punkte dafür vergibt, irgendwie war es jetzt eine gute Predigt oder nicht, hat es mich unterhalten, hat es mich gelangweilt, wo man manchmal irgendwie auch was sagt, ja, das hat mich irgendwie mal gerade interessiert, aber wo es eigentlich meistens so ist, dass wir die Welt haben, in der wir leben, und die Welt haben, in der wir fromm sind. Und beides kommt nicht so richtig zusammen. Und wie ich so drüber nachdachte, dachte ich eigentlich, das ist es nicht gut. Das soll eigentlich wahrscheinlich nicht so sein. Wenn es so gut wäre, hätte Jesus das auch irgendwie ganz anders angegangen. Dann hätte Jesus vielleicht auch gesagt, okay, jetzt so die nächsten zwei Wochen werde ich nur über Krankheit predigen. Wo kommt die her? Wo geht die hin? Wie geht man damit um? Und danach, für die nächsten drei Wochen, rede ich nur über, keine Ahnung, irgend so ein anderes Thema. Aber das hat er ja einfach mir nicht gemacht. Sondern für ihn war es wichtig, mir das Predigt so genau mitten im Leben stattfindet. So wie die Theologen sagen, ihren Sitz im Leben hat. Und das war irgendwie wichtiger, als jetzt irgendwie so systematisch irgendwie was durchzuhecheln. Und dann dachte ich so bei mir, ach, vielleicht sollte ich das irgendwie auch mal ein bisschen ändern. Und sicherlich auch irgendwie mal dogmatische Sachen weiter predigen. Aber vielleicht ist es auch mit dran, mal zumindest gelegentlich über Sachen zu predigen, die uns alle beschäftigen oder wenigstens einige von uns beschäftigen. Und das ist so die Hausaufgabe für heute und die gebe ich auch an die Hauskreise weiter. Nämlich, ich dachte, wir können ja einfach mal für die nächsten Wochen, Monate, ich weiß gar nicht wie lange, aber ihr könntet immer mal mir eine Mail schicken mit irgendwelchen Themen, die euch total interessieren. Und ich würde dann versuchen, daraus Predigten zu machen. Und jetzt weiß ich auch, da kommen natürlich jetzt auch total alberne Predigten, Vorschläge. Also bestimmt wird einer irgendwie sagen, ja, wie kann ich mir 6 Richtige im Lotto gewinnen? Und dann werde ich das nicht beantworten, weil ich es einfach nicht beantworten kann. Wenn ich es beantworten könnte, würde ich es auch nicht beantworten, denn dann würde ich selber 6 Richtige kriegen. Und vielleicht gibt es aber auch irgendwie total interessante Themen, die mit was weiß ich was irgendwie zu tun haben. So, wie kann ich mich irgendwie mit meinem Partner wieder vertragen? Oder wie kann ich mich jetzt irgendwie entscheiden zwischen 2 Jobangeboten? Oder irgendwie was auch immer. Dann werde ich mich bemühen, das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen dann auch ins Gebet zu nehmen und mal drüber nachzudenken, ob die Bibel irgendetwas dazu zu sagen hat. Also das heißt, wieso die nächsten Wochen könnt ihr mal darüber bestimmen, was ihr an Predigten hören wollt. Und ich bin mal total gespannt darauf, ob da irgendwie was kommt und ob man sich dann damit auch wirklich auseinandersetzen kann. Für heute wäre das natürlich so ein bisschen kurzfristig und deswegen habe ich mal in mein eigenes Herz geguckt und in meinen Posteingang, um mal rauszufinden, was beschäftigt denn mich und was beschäftigt so Leute, die mir E-Mails schicken oder mit denen ich rede, mit denen ich manchmal irgendwie auch beten soll. Was gibt's da so in den letzten Wochen für Schwerpunkte, mit dem, ja, um die es da gegangen ist? Und kann ich vielleicht darüber reden? Und so ein Schwerpunkt, der mir unheimlich schnell aufgefallen ist, irgendwie, das hat noch nicht mal irgendwie ein paar Minuten gedauert, das war irgendwie sofort da und war total präsent, war, dass ich festgestellt habe, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die sich Sorgen gerade machen. Und das nicht irgendwie bloß in ihre eigenen Existenzen, sondern um die Zukunft des ganzen Planeten. Dass es viele Leute gibt, die mich angesprochen haben und gesagt haben, hey, ist das jetzt die Endzeit? Das ist ja total böse, irgendwie, was hier gerade irgendwie alles auf uns einstürzt. Und da kann man ja eigentlich wie fast gar nicht anders irgendwie als Schiss haben. Und insbesondere waren es dann immer so 3 Themen, die genannt worden sind. Und die Reihenfolge hat sich so ein bisschen geändert, wie die Gewichtung war unterschiedlich. Aber es waren immer irgendwie so diese 3 Themen. Die einen haben gesagt, boah, das, was gerade jetzt in der Ukraine losgeht, das ist ja irgendwie total übel. Und eigentlich fühlt es sich für mich so an, als ob gerade Krieg nach Europa kommt. Und das auch noch so mit dem alten Erzfeind, wie Russland ist dabei, wo wir ja irgendwie schon so seit den Tagen des Kalten Krieges irgendwo so eine versteckte Angst vorhaben. Und ist das jetzt so irgendwie, dass demnächst irgendwo ja hier jetzt irgendwie vielleicht der Krieg auch hier hinkommt? Und dann sind die Nächsten, die gekommen sind, haben dann oft sowas gesagt wie, ja, Ebola ist eine Sache, die mir echt total Kopfzerbrechen bereitet. Fiese Krankheit, die sich in Afrika ausbreitet. Eine, die ganz, ganz schreckliche Assoziationen weckt, nämlich so an Ausbluten, irgendwie, dass man nach einem mehrfachen Organ ausbluten stirbt, also was total unangenehm ist, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann und was man sich auch nicht vorstellen will und wo ich euch auch bitte, stellt euch das nicht vor. Und das ist so diese große Sorge, dass man sich fragt, irgendwie, ja, was ist, wenn das auch nach Europa kommt? Jetzt fahren immer mehr Entwicklungshelfer und Ärzte und Arzthelfer irgendwie in diese betroffenen Regionen und kann ja keiner garantieren, dass die nicht irgendwie auch wieder infiziert zurückkommen. Und was ist, wenn sich die Krankheit irgendwie wirklich in der Weltbevölkerung festsetzt und dann auch hier auf einmal ist? Und diejenigen unter euch, die so wie ich aus den 70er Jahren sind, ihr habt dann wahrscheinlich auch alle Filme gesehen wie Hot Zone und Ähnliches, wo es genau darum geht, dass sich da Viren unheimlich ausbreiten. Oder 12 Monkeys, da ging es auch wieder darum, dass die Menschheit vernichtet wird von einem Virus. Und da hat man gleich ganz viele Gedanken im Kopf und hat natürlich auch irgendwie Schiss davor. Und so die dritte Sorge, die habe ich eigentlich am meisten gehört und hat Alex gerade auch angesprochen, ist so die Situation im Nahen und Mittleren Osten mit dem Islamic State, bei dem islamischen Staat, der sich da ausbreitet wie eine Pestilenz, mit unheimlicher Brutalität irgendwie vorangeht. Und immer mehr haben Angst, dass das auch wie nach Europa kommt, denn schließlich wohnt hier auch so der ein oder andere Moslem. Und wie als die Gruppe noch nicht verboten war, wie gab es auch über Facebook Gruppen, die sich damit beschäftigt haben und die Ideologie verbreitet haben. Und jetzt ist immer mehr Angst davor, dass solche Leute irgendwann einmal zurückkommen. Erst fahren sie jetzt irgendwie von uns, von Deutschland her, dann nach Syrien, um den Dschihad zu verbreiten, und dann kommen sie irgendwann wieder zurück. Und was ist denn da? Und es gibt also wirklich Leute, die haben richtigen Schiss irgendwie davor, dass solche Sachen hier nach Europa wieder kommen und dass uns ganz schlimme Zeiten vorausbestehen. Und beim Christen ist es ja dann immer noch so zusätzlich, dass so eine noch globalere Sorge dazu kommt. Nämlich ist immer so dieser Gedanke da, ist das jetzt die Endzeit? Leben wir jetzt in den letzten Tagen? Lohnt es sich überhaupt noch, Kinder in die Welt zu setzen? Lohnt es sich noch, Apfelbäume zu pflanzen? Oder ist es das jetzt einfach irgendwie mit der Welt gewesen? Und da habe ich erstmal irgendwie einen ganz beruhigenden Bibelvers. Der klingt erstmal gar nicht beruhigend, sondern ganz schön fies. Aber eigentlich ist er ein beruhigender Bibelvers. Sagt Jesus selber, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang. Und den Rest könnt ihr in euren Bibeln nachlesen. Keine Ahnung, den Vers kann ich auch nicht sehen. Matthäus 24, und weiter hilft euch jede Konkordanz, echt. Also ihr findet das mit Sicherheit irgendwie. Matthäus 24 ist auch gar nicht so ein langes Kapitel. Auf jeden Fall erstmal so zur kleinen Beruhigung. Der Vers ist 2000 Jahre alt und seit 2000 Jahren irgendwie oder vor 2000 Jahren hat Jesus schon gesagt, es kommen irgendwie Gerüchte über Kriege, es kommen Kriege selber, es kommen Hungersnöte, es kommen Erdbeben, es kommt irgendwie alles mögliche Schlimme, aber das heißt noch nicht, dass das Ende gekommen ist. Und in den letzten 2000 Jahren, und wahrscheinlich ist es auch noch viel länger, habe ich es mal so ein bisschen nachrecherchiert, was leicht ist mit Hilfe von Wikipedia. Und habe festgestellt, dass so alle paar Jahre eigentlich irgendeine Situation kommt, die so beunruhigend ist, dass viele Leute Angst davor haben, dass der Weltuntergang kommt. So ganz prädestiniert sind natürlich so Jahrhundert- und Jahrtausendwenden. Also bei jeder Jahrhundertwende hat es irgendjemanden gegeben, der als Prophet aufgetreten ist und entweder das Ende der Welt aus der Bibel errechnet hat oder aber irgendwie aus dem abgebrochenen Maya-Kalender oder der gesagt hat, hier, was sich gerade irgendwie global politisch irgendwie zusammenbraut, irgendwie, das kann nur das Ende der Welt sein. Und die Erfahrung lehrt uns, dass wenn das Ende der Welt kommt, dann nicht zu unseren Lebzeiten. Also ich habe noch keinen getroffen, zu dessen Lebzeiten das Ende der Welt gekommen ist. Ich habe noch nie gehört, dass die Erde tatsächlich untergegangen ist. Und so ein bisschen habe ich das sogar verfolgt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Endzeitprophetien es gegeben hat, so in meiner Zeit. Aber ich glaube, innerhalb der letzten paar Jahre, wir waren schon irgendwie einige, die es errechnet haben, wie das Ende der Welt irgendwie dann und dann kommen wird, das genaue Datum angegeben haben und sich am nächsten Tag dann sehr entschuldigt haben oder ihre Internetseiten aus dem Internet genommen haben und halt einfach gemerkt haben, ich habe das Ende der Welt überlebt. Also es ist tatsächlich so, es ist immer irgendwie so eine globale Haltung da und es hilft keinem, wenn wir irgendwie als fromme Leute Panik verbreiten, indem wir davon ausgehen, dass bei jeder Naturkatastrophe der Herr wiederkommt. Es ist auch irgendwie ein total verschwurbeltes Denken eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass bei jeder Katastrophe sofort die Sorge auch noch kommt, dass Jesus wiederkommt. Total verrückt. Also eigentlich sollte man sich darüber freuen, für das Jesus irgendwann wiederkommt. Die Offenbarung ist früher als total positives Buch gelesen worden, die zeigt, am Ende werden wir gewinnen. Aber jetzt, irgendwie so 2000 Jahre später, ist es, oh mein Gott, irgendwie ein Erdbeben. Heißt das irgendwie, dass das Ende der Welt ist? Heißt das irgendwie, dass hier alles irgendwie kaputt geht? Heißt das, dass ich keine 80 werde? Und man hat irgendwie mehr Angst vor dem, was kommt, als dass man sich darauf freut, dass wir eine Hoffnung haben, die darüber hinausgeht. Und das ist echt total gefährlich. Und ich finde irgendwie so diesen blöden Endzeitwahn, irgendwie in den Christen bei Facebook immer verfallen, ist echt zutiefst dämonisch. Und es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie Jesus-mäßig am Start ist und die Zeichen der Zeit deutet, sondern es hat einfach nur was damit zu tun, dass man Panik verbreitet. Und das ist das Allerschlimmste. Also das ist das, womit wir auf keinen Fall erwischt werden sollten, dass wir Leute sind, die schlechte Stimmung verbreiten, sondern wir sollten ja eigentlich die Leute sein, die von Gott her gute Stimmung verbreiten. Und deswegen habe ich quasi mal so zwei Punkte aufgeschrieben hier, was man machen kann, wie wir irgendwie als Christen mit solchen Zeiten umgehen können und wie wir uns positiv und gut verhalten da drin. Denn dass wir in einer schwierigen Zeit leben, auch in einer spannenden Zeit, irgendwie das ist total offensichtlich. Aber es ist genauso offensichtlich, irgendwie, dass jeder andere auch in einer spannenden Zeit lebt und dass irgendwie egal, wo man in die Weltgeschichte guckt, dass es immer irgendwie diese Ängste gegeben hat, dass es immer eine spannende Zeit war. Und es kommt halt einfach darauf an, wie man damit umgeht. Und das Erste ist eigentlich schon fast der wichtigste Punkt, nämlich lasst uns guten Mutes sein. Jesus sagt, und da ist er uns ein totales Vorbild, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also er ist ganz deutlich, irgendwie in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das wird immer so sein. Irgendwas wird uns immer bedrängen. Irgendwas wird immer irgendwie dafür sorgen, dass wir schlaflose Nächte haben könnten. Aber wir können getrost sein, denn Jesus hat die Welt überwunden. Und das ist mehr, als die ganze Welt hat. Denn die Welt hat ja nur die Welt. Und da hat sie nichts, was die Welt überwunden hat. Das ist ein komplizierter Satzbau. Aber wir haben etwas, was über die Welt hinausgeht. Und deswegen sollten wir eigentlich die Leute sein, die Frieden haben. So als ich das erste Mal, glaube ich, geflogen bin, ich bin nicht so oft geflogen, aber da hat mir mein Vater vorher gesagt, Sohn, mach dir keine Sorgen, ist ja nicht dein Flugzeug. Und das ist vielleicht so ein bisschen oberflächlich, wie gesagt, aber das ist eigentlich das gleiche Prinzip. So, hey, macht euch keine Sorgen, ist ja nicht eure Welt. Und es ist nicht irgendwie, dass wir unheimlich daran hängen sollten, sondern wir haben etwas, was über diese Welt hinausgeht. Und deswegen sind wir eigentlich Leute, die Hoffnung haben sollten. Und ich denke, das ist Teil dieses Auftrages, Salz der Erde zu sein, dass wir dieses Konservierende haben, wie das zeigt, und dass es immer weitergeht, die ein Fundament haben, das weit über diese Welt hinausgeht und so immer wieder Hoffnungsträger haben, sind. Und wir sollten uns auf jeden Fall davor hüten, dass wir Leute sind, die auch in Hoffnungslosigkeit versinken, wie das so viele andere machen. Denn wenn das passiert, ist unsere Salzkraft echt dahin. Also unsere Salzkraft in so einer Situation hat einfach mehr damit zu tun, dass wir etwas Größeres haben, dass wir eine Hoffnung im Herzen haben, ganz egal wie blöd es ist. Und dass wir natürlich Leute sind, die beten, die sich praktisch einsetzen, wenn das irgendwie nötig und möglich ist. Aber dass wir auch erstmal Leute sind, die anderen Hoffnung geben können. Und das ist so ein Aspekt, der mir in den letzten Wochen irgendwie auch immer wieder groß geworden ist oder sehr wichtig geworden ist, dass nämlich diese Hoffnung, die wir haben, etwas unheimlich Wichtiges ist. Es ist etwas, was für Menschen anziehend ist und gerade Leute, die keine Hoffnung haben, die werden sich mit Hoffnungsträgern irgendwann mit Sicherheit umgeben, weil die auch irgendwann keinen Bock mehr haben und wie immer so dieses runterziehende Gelaber, immer so dieses ganze Gerede, dass die Welt so schlecht ist und dass alles wie viel schlimmer werden wird und wer weiß, wie in 10 Jahren, wie was da irgendwie alles ist, das will ja auch irgendwann keiner mehr hören und es werden Leute gesucht werden, die eine Hoffnung haben und diese Hoffnung ausstrahlen können. Und ich glaube, das ist echt so die wichtigste Waffe eigentlich, die wir überhaupt derzeit haben in dieser Welt und auch der wichtigste Auftrag, den wir haben. Und dafür wird es wichtig sein, wir nicht auf die Welt zu gucken und zu versuchen, da Hoffnung und positive Laune herzukriegen, sondern auf Jesus zu gucken und da Hoffnung und positive Stimmung herzukriegen. Und der Fehler, den wir irgendwie ganz oft machen, ist uns immer damit auseinanderzusetzen, was alles so gerade schlimm ist und uns nachher dann wundern, wie dass wir auch nicht besonders viel Hoffnung und Glauben und Mut ausstrahlen. Und es ist im Grunde genommen total unlogisch, denn es ist ganz deutlich, womit man sich beschäftigt, das wird ja einen Einfluss auf uns haben. Und wenn wir uns immer irgendwie mit dem Schlechten beschäftigen, dann werden wir selber auch wieder eine gewisse Düsternis im Herzen haben. Aber wenn wir Leute sind, die weiterhin beim Herrn bleiben, die durch Situationen durchbeten und sich irgendwie mit dem beschäftigen, was in Zukunft wirklich passieren wird, dann wird das eine ganz andere Sache sein. Und dann werden wir diese positive Ausstrahlung haben, die wir eigentlich haben sollten. Und gerade wenn ich mal so den dritten Punkt auf meiner Liste angucke, Terror funktioniert einfach genauso. Terror funktioniert immer über Schrecken. Das ist irgendwie das, was solche Leute machen wollen. Und es funktioniert einfach nur darüber, irgendwie, dass eine ganze Nation irgendwie Angst davor hat, was irgendwann mal passiert. Und es ist tatsächlich immer so, dass die Angst in keinem Verhältnis steht zu dem, was tatsächlich passiert. Also ich kann mich an Deutschland irgendwie jetzt noch an keinen wirklich krassen Terroranschlag irgendwie erinnern, aber ich kann mich an so viele Zeitungsartikel erinnern, die die Angst davor geschürt haben. Und kann mich auch an so viele Überwachungssachen irgendwie, die installiert worden sind, erinnern, irgendwie, mit denen man mögliche Gefahren dann abscannen will. Und man hat so viele Leute, die Angst haben vor dem, was kommt, aber es ist noch gar nichts gekommen. Und wir müssen uns das angewöhnen, dass wir nicht immer die Möglichkeit irgendwie der Schlechten sehen, sondern dass wir lieber die Realität des Guten sehen und das auch irgendwie weitergeben. Und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, ich habe mal irgendwo diese Definition gehört, dass Angst Glauben an den Teufel ist. Und das stimmt. Angst bedeutet irgendwie, ich traue dem Teufel mehr zu, etwas Schlechtes in mein Leben zu bringen, als dass ich Gott zutraue, mich davor zu bewahren oder etwas Gutes in mein Leben zu bringen. Und damit ist so vieles, was wir als christlich empfinden und wo wir meinen, dass wir einfach nur warnen würden, ist im Grunde genommen total antichristlicher Geist. Ist einfach nur irgendwie etwas, was zu einer inneren Zersetzung führt und wo wir auf keinen Fall mitmachen sollten. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, dann meldet euch doch mal bei Facebook an, geht mal irgendwie auf die Startseite und guckt mal, wie viele Nachrichten es da gibt, irgendwie auch von wohlmeinenden Christen, die schrecklichsten Prophezeiungen irgendwie aus der Luft greifen und dann irgendwie verbreiten, die schlimmsten Fotos posten, irgendwie, die man sich irgendwie gar nicht angucken möchte, wo man sich nie irgendwie Gedanken drüber gemacht hätte, bis man es dann irgendwie mal gesehen hat. Und das meine ich, das ist total blöd. Wir sollten ein Quell der Hoffnung sein und kein Quell der Einschüchterung. Und das ist der zweite Punkt, der ist auch so ein bisschen ähnlich, also vielleicht doch eine Ein-Punkte-Predigt. Nämlich Spruch aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gerade in so einer Situation ist es unheimlich wichtig, sein Herz zu bewahren. Denn offenbar ist irgendwie etwas in uns, was eine Quelle des Lebens sein kann, was aber, wenn ich es nicht genug bewahre, auch vergiftet werden kann oder kaputt gehen kann. Und ich glaube, die Art, wie es kaputt geht, ist, dass man sich immer wieder mit dem Schlechten beschäftigt. Also entweder man füttert seine Ängste oder man füttert mit dieser Quelle des Lebens und hält sie rein. Dann wird eine Hoffnung von uns kommen. Oder aber, wenn wir diese Ängste irgendwie füttern, dann werden wir auch Leute sein, die Ängste multiplizieren. Und in dem Zusammenhang ist es einfach irgendwie nötig, dass wir mal gucken, womit wir uns beschäftigen. Denn ganz egal, womit wir uns beschäftigen, es wird immer Einfluss auf das haben, was wir tun und wie wir denken. Also ganz einfaches Beispiel dafür. Ich habe vor 10 Jahren ungefähr, habe ich mal ein paar Computerspiele gespielt. So Ballerspiele. Und es hat unheimlich Spaß gemacht und ich habe da auch mal ein paar Stunden irgendwie dann davor gesessen, habe dann meistens aufgegeben, wenn der Endgegner gekommen ist, also nicht viel irgendwie zu Ende gebracht. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwie dann auf den Computerbildschirm gucke und Pixelmonster abschieße, dann mache ich abends im Bett genau das Gleiche. Lege ich mich hin, mache die Augen zu und laufen wir immer noch mit einer riesen Wumme durch irgendwelche Verliese und Baller auf Monster. weiß nicht, ob Alex das damals mitgekriegt hat. Weiß nicht, ob ich dann vielleicht auch manchmal aufgewacht bin, noch so Da irgendwie ein bedrohlicher Gedanke eigentlich. Und auch irgendwie oft morgens bin ich dann aufgewacht und hatte irgendwie immer noch irgendwie die Knarre in der Hand. Und es hat erst aufgehört. Ja, okay. Also wer den schlechten Witz gerade nicht gehört, nicht verstanden hat, ich gratuliere euch von Herzen dazu, dass ihr Unschuldslämmer seid und behaltet euch das bitte. Also es ist tatsächlich, es beschäftigt einen die ganze Zeit. Und es ist erst aufgehört, als ich dann mal zu Wolfgang gegangen bin und gesagt habe, hey, kannst du dich mal dafür beten, wie das diese Gedanken beim Einschlafen nicht mehr stören? Und dann hat er für mich gebetet und dann war ich frei davon und konnte irgendwie einfach weiter ballern und mich mit den Themen beschäftigen, wie immer schon. Und das war jetzt ein Witz. Der war schwer zu verstehen, aber es war irgendwie tatsächlich ein Witz. Aber es ist so, wie viele Menschen damit umgehen. Ich habe schon so viele Leute irgendwie da gehabt, die gesagt haben, bete doch mal irgendwie dafür, irgendwie, dass meine Albträume verschwinden. Und ich irgendwann habe ich das Schema durchschaut und habe dann wie immer vor dem Beten gesagt, okay, was ist, guckst du Horrorfilme? Ja. Machst du Ballerspiele? Ja. Ich bete nicht für dich. Du kannst das irgendwie selber ändern und bevor du dein Medienverhalten nicht änderst, werde ich nicht für dich beten. Wenn du dein Medienverhalten änderst, dann kann ich das irgendwie gerne machen. Und das ist irgendwie genau das Ding, was ich dann irgendwie auch gemacht habe. Ich habe irgendwann einfach damit aufgehört. Also ich war immer schon irgendwie auf dem Standpunkt, dass ich nicht süchtig werden möchte nach Spielen und dann habe ich es irgendwann ganz radikal wieder aufgegeben und dann waren irgendwie auch alle Albträume weg und alle Ballerträume weg und ich hatte nie wieder Probleme damit, irgendwie auch bis auf den heutigen Tag nicht. Aber es ist einfach, womit du dich beschäftigst den ganzen Tag über, das wird dich hundertprozentig prägen. Und da ist so mit diesen ganzen Katastrophenmeldungen, ist da irgendwie so eine Gefahr drin. Denn es gibt eine unheimlich große Anzahl von Menschen, die sagen, ich muss informiert sein. Und ich muss informiert sein bedeutet, ich muss irgendwie alles wissen, was es darüber zu sehen gibt. Und wenn es irgendwo ein neues Hinrichtungsvideo gibt, das muss ich mir unbedingt angucken. Und dann gucken sie sich alles an, diskutieren dann nachher irgendwie in den einschlägigen Foren darüber, ob das jetzt echt ist oder nicht, irgendwie und was das für Gefühle in ihnen ausgelöst hat. Und irgendwann bei Eintrag 235, mir sagt dann auch mal jemand, dass er irgendwie Albträume hat und dass es irgendwas Negatives mit ihm gemacht hat. Und ich meine, das ist total normal. Ja, es macht irgendwie etwas mit einem. Und wir sollten dafür sorgen, dass uns Gott mehr prägt als die Welt. Es ist unmöglich, keine Angst zu haben in dieser Welt, während man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, was irgendwie alles an schrecklichen Dingen passiert. Und das ist echt so komisch, ne? Irgendwie manche Sachen, da würdest du deinen Lebtag nicht drüber nachdenken, bis du ein Foto davon gesehen hast. Dann wirst du es nicht mehr los. Und wie viel besser wärst du denn eigentlich, irgendwie das Foto nicht gesehen zu haben irgendwie, und dann kannst du noch weiterhin ruhig schlafen, als dass man jetzt irgendwie da Angst hat. Und das ist vielleicht so wie dieses alte psychologische Experiment, kennt ihr bestimmt. Es war so eine Gruppe, etwas in meditativen Zustand versetzen, so macht mal die Augen zu, ruhige Musik an, irgendwie lehnt euch zurück. Und jetzt denkt nicht an Elefanten. Und jeder denkt an Elefanten. Und dann kannst du nachher sagen, ja, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht an Elefanten denken. Aber das Unterbewusstsein hört das Wort nicht, einfach nicht. Und deswegen denkt jeder an Elefanten. Und so ist das irgendwie auch mit diesen Sachen. Du kriegst es nicht mehr aus deinem Kopf. Also alles, was irgendwie einmal in deiner Birne drin ist, irgendwie das rutscht in dein Unterbewusstsein, das wird dich prägen. Und das wird, wenn es schlimm genug ist, wird das dein Glaubensleben kaputt machen, wird das irgendwie deine positive Lebenseinstellung kaputt machen. Und das ist einfach wie so die große Gefahr, die von solchen Dingen ausgeht. Also im Grunde genommen reicht's ja auch irgendwie zu wissen, dass es irgendwie so ein paar total durchgeknallte Terrormilizen gibt, die wahllos Menschen umbringen, Männer, Frauen und Kinder und das auf unangenehme Weise machen. So, jetzt wisst ihr alles irgendwie, um zu wissen, wofür ihr beten sollt. Das reicht eigentlich. Man muss sich da jetzt nicht noch Videos angucken, wo irgendwelche schrecklichen Sachen passieren. Das ist nicht nötig. Und auch aus eigener Anschauung, ich beschäftige mich sehr irgendwie da mit dem ganzen Zeug, aber ich habe noch keinen von diesen Videos gesehen, werde das auch auf keinen Fall irgendwie jemals machen. Es reicht mir einfach zu wissen, dass sowas passiert, aber ich brauche nicht mein Unterbewusstsein davon prägen zu lassen. Und in diesem Sinne möchte ich euch halt einfach mal dazu aufrufen, dazu ermuntern, euch oder darauf zu achten, wie was euch prägt, wie was in euch hineingeht. Und das alles wie mit dem Ziel, dass dieses positive Salz der Erde sein bei uns ganz stark sichtbar wird. Dass wir Leute sind, die so beeindruckt sind von Jesus, die so voll der Hoffnung sind, die sie haben, dass sie gar nicht mehr großartig mitdiskutieren über den schrecklichen Zustand der Welt, sondern immer, wenn Leute irgendwo kommen und davon ganz beeindruckt sind, was hier gerade irgendwie alles passiert, dass wir dann sagen, ich bin aber viel beeindruckter von der anderen Seite und ich kann das irgendwie gar nicht so nachvollziehen, dass du so eine Panik hast, weil mein Leben ist total reich. Ich merke mir, dass der Herr bei mir ist. Ich weiß irgendwie, dass der Heilige Geist, den ich empfangen habe, nur ein Angeld ist auf die kommende Herrlichkeit, die kommen wird. Ich weiß irgendwie, dass die ganzen Krisen, durch die diese Welt gehen, nur Geburtswehen sind, so bezeichnet sie die Bibel. Also, dass die Welt gerade etwas Neues mit zur Welt bringt, nämlich Gottes Reich und Gottes ewige Herrlichkeit und dass diese himmlische Realität irgendwo kommen wird dadurch. Und das ist eine Sache, die mich viel, viel mehr beeindruckt und prägt als alles andere. Gut, das war ja sogar ein Appell, den ich jetzt da formuliert habe und damit ist diese Predigt zu Ende. Amen. Um...